Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Brandwissen, dem Podcast, der eure Neugier entfacht. Mittlerweile ist sie nicht mehr wegzudenken. Im Alltag, bei der Arbeit, in der Schule, künstliche Intelligenz prägt seit einigen Jahren die digitale Welt und entwickelt sich Monat für Monat weiter. Ich habe heute einen Gast, mit dem ich mich über dieses spannende Thema unterhalten werde und die Chancen sowie Gefahren von künstlicher Intelligenz aufdecken werde. Er ist Professor für pädagogische Psychologie und beschäftigt sich in Forschung und Lehre vor allem mit schulischer Motivation, pädagogischer Diagnostik sowie der Analyse großer Bildungsdaten zur Verbesserung von Unterricht und Bildungserfolg. Herzlich willkommen, Dr. Malte Jansen.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, zum Einstieg würde mich direkt mal interessieren, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrem Aufgabenbereich spielt. Also arbeiten Sie auch aktiv mit ihr?
Ja, tatsächlich schon. Also ich glaube, das hat uns ja alle überrascht und fasziniert, also zumindest die meisten Leute, als dann jetzt vor einigen Jahren diese Large Language Models, diese Chatbots wie ChatGPT und andere auf den Markt kamen. Und natürlich sind wir WissenschaftlerInnen auch immer daran interessiert, wie können wir unsere eigenen Arbeitsabläufe optimieren, irgendwie produktiver werden in Forschung und Lehre. Und ja, auf jeden Fall, damit habe ich auch viel rumprobiert. Und wofür ich es im Moment besonders viel nutze, ist tatsächlich für Programmieraufgaben. Also das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also dass so KI mich unterstützt bei der Datenanalyse. Es hängt natürlich da auch davon ab, dass ich ganz genau weiß, was ich eigentlich haben will und dass ich gut überprüfe, quasi, ob der Output auch stimmt. Das kann ich zum Glück, weil ich mich damit selber gut genug auskenne. Aber dann produziert das zum Beispiel super Programmiercode, mit dem ich Daten auswerten kann. Ich nutze es auch manchmal zur Ideengenerierung, beispielsweise für Lehrveranstaltungen. Was wäre denn jetzt eine gute Gruppenaufgabe zu einem gewissen Thema? Oder auch für so Routinetexte da mal einen Entwurf zu machen, wobei ich da manchmal klappt es gut, manchmal bin ich auch ganz schön unglücklich und merke, dass es einfach schneller und besser gegangen wäre, wenn ich selber gemacht hätte und jetzt quasi nicht diesem Entwurf, der eigentlich gar nicht zu mir passt, irgendwie dann habe und dann überlege, wie man den ändern könnte. Aber doch, ich würde sagen, ich und vermutlich auch die meisten anderen WissenschaftlerInnen nutzen schon KI auch viel, bis auch zur Literaturrecherche. Das geht auch langsam los, dass es das kann.
Ja, Sie haben ja eben schon aufgegriffen, also seit 2022 ist ja künstliche Intelligenz in Form von Chatbots, ChatGPT oder Gemini, gibt es mittlerweile auch gute KIs, die da wirklich für jedermann verfügbar sind und dementsprechend ja auch aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken sind. Also am Anfang war es natürlich ein freundlicher Chatbot, der kostenfrei deine Hausaufgaben macht, muss ich halt einen Account erstellen und mittlerweile ist ja wirklich eine Supermaschine, ich meine, der kann Bilder erstellen, der kann dir Texte zusammenfassen. Wie Sie gesagt haben, Literaturarbeit ist in Sekunden gemacht und auch Hausarbeiten können ja damit in Sekundenschnelle quasi schon geplant und generiert werden. Und als Schüler der 11. Klasse kann ich daher sagen, dass sich der Schulalltag dadurch schon drastisch verändert hat, so in den letzten Jahren. Und sehen Sie diese Entwicklung eher als Segen oder eher als Bedrohung, dass man viel jetzt auf KI setzt und viel dadurch plant und zusammenfasst und halt weniger selbst macht?
Ja, also das ist natürlich die Frage, um die man sich da streitet und um die auch die Diskussionen sich quasi drehen. Also gerade, wie gesagt, alle waren überrascht, als das plötzlich kam und wie viel das schon konnte, wie menschlich irgendwie dieser Output war und wie gut teilweise auch. Und dann gleichzeitig hat man dann natürlich auch gemerkt, okay, manche Fehler macht es. Es kann beispielsweise halluzinieren, völlig erfundene Literaturangaben plötzlich präsentieren. Und es ist insbesondere gut darin, auch Dinge zu sagen, die plausibel klingen, aber dann vielleicht doch eigentlich, wenn eine Fachperson drauf guckt, irgendwie sehr oberflächlich sind oder sogar falsch. Genau, also die Diskussion am Anfang, da wurde auch mal eine Twitter-Analyse gemacht. Worüber haben die Leute eigentlich gesprochen in der Forschung, als es rauskam? Also es ging teilweise um Verbote, es ging aber auch um Chancen, es ging um neue Prüfungsformate. Also wie sinnvoll ist jetzt irgendwie so eine Hausarbeit zu haben, wenn irgendwie ChatGPT die schreiben kann? Aber auch um sinnvolle Nutzung. Und ich würde mich da jetzt gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen. Also grob gesagt kann man sagen, klar ist da total viel Potenzial, wenn man quasi einen individuellen Lernbegleiter hat, der einem Feedback gibt, der so eine Art individueller Coach ist, der einem Sachen auf verschiedene Art erklären kann. Und gleichzeitig, wenn ich den Eindruck habe, man nimmt ihn halt nicht als Unterstützung, sondern um einem einfach die Arbeit für einen zu erledigen, dann finde ich es halt auch kritisch. Und gerade beim Schreiben weiß man halt irgendwie, dass Schreibkompetenz aufbauen auch so wichtig ist. Und das, also wenn ich schreibe, also ich denke auch viel durch Schreiben eigentlich. Also ich schreibe jetzt irgendwie, was will ich in diesem Forschungsartikel schreiben? Ich schreibe das auf, mache mir Stichpunkte und dadurch klären sich irgendwie auch meine Gedanken. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, diese Schreibkompetenz wird vielleicht dann weniger wichtig oder wird stärker irgendwie ausgelagert, das wäre, glaube ich, keine gute Entwicklung.
Ja, es wird ja generell immer digitaler. Also es ist natürlich auch sehr verlockend, dass ChatGPT natürlich auch auf dem iPad und auf anderen Tablets von Android oder so, die ja in der Schule mittlerweile, zumindest auch bei uns an der Schule, erlaubt sind. Ich meine, der generiert den Text und man kann es halt einfach kopieren und in deine digitale Hefterdatei einfügen. Das beeinträchtigt dann schon die Problemkompetenz junger Schüler, oder?
Also ja, ich würde sagen, sobald quasi nicht mehr selber kritisch geprüft wird, sondern einfach die Arbeit quasi delegiert wird an die KI, dann finde ich es auf jeden Fall, glaube ich, kritisch. Also ich sehe das ja auch bei meinen Studierenden, dass ich da auch manchmal den Eindruck habe, gerade wenn es dann vielleicht schon der Nachmittag ist, die hatten dann auch schon zwei Vorlesungen vorher, dann gibt es ein Seminar, wo man eigentlich Sachen vertiefen soll. Das ist aber vielleicht nicht klausurrelevant. Die sollen sich in Gruppen dann nochmal bestimmte Anwendungsbeispiele überlegen und stehen dann manchmal vielleicht vor der Entscheidung, entweder wir reden jetzt 20 Minuten über das Thema oder wir trinken jetzt einen Kaffee, schmeißen die Frage von der Folie von Herrn Jansen in ChatGPT rein und kriegen eine schöne Antwort. Und dann gibt es einen Teil von mir, der auch versteht, zu sagen, okay, Ich verstehe die Motivation, weil ich glaube auch, dass es schon so eine, ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber so eine, also dass es so eine gewisse Tendenz zur kognitiven Faulheit allgemein bei Menschen gibt. Irgendwie ist es anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich es nicht muss, dann mache ich es vielleicht auch nicht. Aber gleichzeitig, ja, die meisten machen es dann doch selber, weil sie, glaube ich, auch verstanden haben, deshalb bin ich ja hier irgendwie in der Schule oder im Studium. Und das ist ja eigentlich der Zweck von dem. Und ich glaube, dass es da auch, man probiert es am Anfang mal aus, da ist man vielleicht fasziniert, was es alles kann. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht so einen Reflexionsprozess hingibt, zu sagen, okay, aber soll ich ja hier was lernen und möchte das auch und muss das auch irgendwie für meine Zukunft. Und dass man dann es eher wieder als Unterstützung nimmt, zum Beispiel sich da irgendwie Lernfragen davon generieren zu lassen oder individuelles Feedback zu kriegen. Und dafür ist es dann auch wieder gut. Also könnte andersrum auch sagen, eigentlich träumt die Lehr-Lern-Forschung schon seit langer Zeit eigentlich von so einem individuellen Lernbegleiter eigentlich. Also in den 50er Jahren schon gab es irgendwie zu Zeiten, also da hat man sich eigentlich auch schon gedacht, dieser Frontunterricht für alle das Gleiche, das passt ja eigentlich gar nicht so gut, wenn unterschiedliches Lerntempo vorliegt. Und da hat man so, wie hieß das denn damals noch, Programmed Instruction, so eine Art Riesenschreibmaschinen gehabt, wo man dann in individueller Geschwindigkeit durch bestimmte Lerntexte gehen konnte und dann da auch kleine Aufgaben beantworten sollte und Feedback bekommen hat über so sehr einfache Modelle in den 80ern und 90ern, die eigentlich auch schon so Ähnliches leisten sollten, also die aber immer nur für ganz spezifische Bereiche dann eigentlich waren, zum Beispiel nur für eine bestimmte Art von Rechnung lernen, einem da Feedback zu geben, was man falsch macht. Und jetzt hat man plötzlich dieses Tool, was das Potenzial hat, das flächendeckend zu machen. Also ich glaube, da steckt schon auch viel Potenzial drin.
Ja, wir hatten ja in unserem Podcast Brandwissen schon eine Folge über Selbsteinschätzung gemacht, die meine Kollegin sozusagen Minel geleitet hat. Inwiefern kann da ChatGPT oder künstliche Intelligenz auch helfen, sich selber einzuschätzen?
Naja, also auf jeden Fall denke ich, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also wenn es jetzt darum geht, in der Theorie würde ich sagen, ließe sich damit ja schon ein Tool bauen, das beispielsweise Texte konstruktiv kritisch bewertet. Also und das hängt dann so ein bisschen von der Qualität auch der Prompts ab. Aber dass man sagen würde, okay, das ist jetzt hier meine Hausarbeit im Bachelorstudium. Wie würdest du die bewerten? Was sind kritische Punkte, Stärken, Schwächen? Welche Note würdest du vergeben? Das kann man schon also machen. Also und auf die Art würde ich denken, dass man da schon eine akkuratere Selbsteinschätzung für konkrete Leistungen vielleicht mit so KI-Unterstützung generieren könnte. Allerdings hat KI ja auch immer die Tendenz, einem gefallen zu wollen. Also so, dass man quasi sagt, eigentlich ist es ja auch ist ja auch so trainiert, dass quasi menschliche Beobachter sagen, das war eine hilfreiche Antwort. Und viele Leute hören natürlich gerne das, was sie sowieso auch finden. Insofern habe ich denn auch die Erfahrung gemacht, dass es meistens nicht so kritisch ist und sich sehr stark auch von meinen Prompts oder meinen Voreinstellungen auch beeinflussen lässt. Also jetzt überspitzt gesagt, wenn ich jetzt irgendeinen Text habe, den ich nicht so gut finde und sage, ja, aber der hat aber noch deutliche Schwächen oder so, dann stimmt er mir schon zu. Aber wenn ich jetzt sage, dieser Text ist ja eigentlich fast fertig, ich finde ihn super, dann sagt er meistens, ja, sind nur noch Kleinigkeiten. Man kann natürlich so, man kann bei manchen KIs, wahrscheinlich bei allen, ich kenne jetzt nur ChatGPT, so eine Art Grundprompt einstellen, wo man quasi so eine Art Grundhaltung der KI mitgibt, sondern kann, das habe ich jetzt zum Beispiel vom Kollegen gehört und mache das jetzt auch selber so, dass man sagt, bitte sei immer kritisch, sei ein kritischer Freund, hinterfrag alles kritisch, argumentiere wissenschaftlich, sowas, ja, um dann halt dieser Tendenz ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, ich finde es generell faszinierend, wie man so eine künstliche Intelligenz nur durch Fragestellung im Prinzip, das ist ja dann das Einzige, was man da im Prinzip machen muss. Man muss halt eine gezielte Frage stellen, um ein genaues Ergebnis zu bekommen, wie man die dadurch komplett beeinflussen und steuern kann. Sollte sowas vielleicht dann auch Teil des Schulunterrichts werden, also wie man einen Umgang mit KI sozusagen findet? Also mein Vorschlag wäre da zum Beispiel in der Grundschule, dass man den Kindern gleich im Informatikunterricht oder ja, ich weiß nicht, was da vielleicht für Medienfächer oder so bei uns gab, sowas in der Art, dass man da schon direkt den Schülern in jungem Alter erklärt, das sind die Gefahren von KI, aber so könnt ihr sie auch für euch nutzen und so könnt ihr sie effektiver machen zum Beispiel. Wäre das zum Beispiel eine Lösung?
Auf jeden Fall. Ja, also kurz gesagt, ja, genau. Und das entspricht auch den Empfehlungen beispielsweise der ExpertInnen. Also da gibt es ein Empfehlungspapier beispielsweise vom sogenannten Bildungsrat, also der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der KMK, und auch von der Kultusministerkonferenz selber, die sagen, klar, wir brauchen auf jeden Fall Medienbildung. Also so, man muss verstehen, wie die KI funktioniert, zumindest grob. Also ich würde sagen, in dem technischen Detail verstehe ich das jetzt zum Beispiel auch nicht als pädagogischer Psychologe, da müssten Sie dann wahrscheinlich jetzt jemanden aus der Informatik. Aber grob zu verstehen, okay, wie wird die trainiert, was sind die Trainingsdaten, irgendwie dieses Prinzip der Wahrscheinlichkeit des Vorhersagens der nächsten Wörter, dass sie eigentlich kein Wissen im engeren Sinne hat, dass sie Biases reproduzieren kann, Vorurteile reproduzieren kann, rassistische, sexistische, die halt in den Trainingsdaten sind, dass sie Fehler machen kann. So Fehler werden dann ja auch immer wieder gefixt, aber es gibt ja immer wieder neue Beispiele, dass irgendwie einfache Dinge wie eigentlich das kleine Einmaleins oder der Anzahl, wie oft kommt ein Buchstabe in einem bestimmten Wort vor, dann plötzlich irgendwie falsch angegeben wird. Aber das würde ich schon als Teil dazu, also dass man ein bisschen was über die weiß und dass man dann halt auch genau sowas wie Prompt-Tuning, wie kann man irgendwie gute Prompts erstellen. Häufig geht es dann ja auch nicht um den ersten Prompt, sondern um das Nachfragen. Und auch so zur kritischen Überprüfung. Aber da sind sich eigentlich alle Empfehlungen einig, dass man das irgendwie sagen würde, klar, das muss irgendwie, also es sollte jetzt in der Schule irgendwie sowieso, man kann es sowieso nicht generell verbieten, aber man sollte da halt eine Medienbildung haben. Und man sollte das unbedingt einfließen lassen. Und dann muss man natürlich vorher Lehrkräftefortbildung machen, weil für die ist es ja auch neu, die müssen das erstmal lernen. Und die SWK, also hier Bildungsrat, ExpertInnen, die haben tatsächlich auch sich dahingehend geäußert, dass sie sagen, Grundschule lieber noch nicht, aber eher so im Sinne von, da geht es noch um den Erwerb von grundlegenden Schreibkompetenzen, da geht es darum, dass man es selber lernt und wir wissen einfach zu wenig drüber. Das war, also wie gesagt, das hat irgendwie viele überrascht. Es gibt kaum ganz konkrete Forschung dazu und sie haben dann gesagt, okay, in der Grundschule lieber nicht und in der frühen Sekundarschule vielleicht auch vorsichtig sein, aber danach ausprobieren und da haben sie auch gesagt, wir können jetzt auch nicht jahrelang Forschung dazu machen, während das so schnell, sondern wir müssen irgendwie ausprobieren mit einer positiven Fehlerkultur, ist so ein bisschen ihre Message. Also zu sagen, okay, wir gucken einfach mal, was kann man da, wie kann man es einsetzen und sind so ein bisschen neugierig, wie man es gut machen kann und dürfen auch mal Fehler dabei machen und sagen, okay, war vielleicht dann doch keine gute Idee, das so zu machen.
Ja, ich glaube, neben den Herausforderungen, die sich natürlich die Schüler stellen müssen, also was Bewertung oder richtiger Umgang mit KI angeht, haben sie ja auch schon angesprochen, die Lehrer müssen dann auch zur Fortbildung natürlich und müssen natürlich auch schauen, wie kann man KI gut integrieren, weil ignorieren kann man es nicht mehr. Also dafür ist sie schon zu groß und sie wird auch nicht mehr weggehen. Also es wird immer nur noch weiter nach vorne gehen mit künstlicher Intelligenz. Wie können Lehrer oder in ihrem Fall auch Professoren an Universitäten dem Umgang mit KI bewerten? Also es ist ja auch nicht immer hundertprozentig einsichtbar, ob es künstliche Intelligenz ist. Es gibt da zwar Tools im Internet, die dann irgendwie Prozentzahlen ausrechnen, wie wahrscheinlich das jetzt von KI generiert wurde, aber es sind ja keine handfesten Beweise sozusagen.
Ja. Ja, also da würde ich auch sagen, stecken die Konzepte, also noch so ein bisschen, glaube ich, auch in den Kinderschuhen. Es gibt natürlich so einzelne Handlungsanweisungen von jeweiligen Schulen oder Universitäten. Also bei uns zum Beispiel würde man auf jeden Fall KI-Nutzung ausweisen müssen. Also man darf KI nutzen für Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten, man muss es aber ausweisen, also wofür man es genutzt hat, nur zur sprachlichen Überprüfung oder irgendwie, weiß ich nicht, zur stilistischen Änderung oder für Codierung von irgendwelchen Antworten. Also genau, man soll sagen, wozu. Dann gibt es KollegInnen, die sagen, ich will tatsächlich alle Prompts haben, ich will so eine Art komplette Dokumentation der Arbeit mit der KI, wie so ein Quellenverzeichnis. Andere sagen, finde ich eher nicht so sinnvoll. Man kann sich auch auf die Position stellen, ich finde das eigentlich gar nicht so unsympathisch, aber habe da auch noch nicht vertieft genug drüber nachgedacht, dass man sagt, okay, irgendwie war ja die Alleinautorenschaft eines Textes schon immer irgendwie eine Illusion. Also man hat andere Sachen gelesen, natürlich muss man dann eigentlich all die Sachen zitieren, aber dass man dann auch sagen könnte, man guckt einfach nur auf das Endprodukt und entweder hat die Person KI offensichtlich so kompetent angewandt und auch quasi kritisch geprüft, dass da ein sinnvoller Text bei rauskommt, oder man merkt halt, das klingt zwar vielleicht sprachlich gut, aber inhaltlich ist es doch irgendwie schwach oder sehr generalisierend oder macht dann doch irgendwie keinen Sinn. Das ist ja so eine Tendenz von der KI, dass es irgendwie sprachlich gut klingt, aber manchmal fehlt es dann doch der Inhalt irgendwie sehr verwaschen oder es ist redundant und dass man dann halt sagt, gut, dann bewertet man die Arbeit entsprechend schwächer. Also das wäre quasi eine Radikalposition zu sagen, ist mir egal, ob KI genutzt wurde oder nicht. Ich bewerte das Gesamtergebnis von Nutzer plus KI, Nutzerkompetenz plus KI. Und differenziertere Positionen wären dann halt zu sagen, okay, ich muss es irgendwie angeben, bis hin zu, ich habe natürlich auch Prüfungsformate dann ganz ohne KI, mit von der klassischen Klausur, mündlichen Prüfung, irgendwelchen Präsentationen. Also ich sollte dann schon auch irgendwie was haben, wo die KI dann nicht so richtig mit reinspielt.
Gut, also zusammenfassend ist es quasi wie alles im deutschen Schulsystem. Es variiert sozusagen von Lehrkraft zu Lehrkraft, wie man das bewertet. Also ich kann auch bei meinen Lehrern, ist es nicht Fisch und nicht Fleisch. Also ein Lehrer sagt dann, ja, macht mit KI. Am Ende müsst ihr die Klausur ohne KI schreiben und dann habt ihr den Salat. Mhm. Andere sagen wirklich, ja, kein KI nutzen, so, es bringt euch nichts, hilft euch nicht weiter. Und zum Beispiel in einem Fach bei mir im Deutschleistungskurs ist dann wirklich, werden Sachen teilweise einfach gar nicht mehr bewertet, weil die Gefahr ist, dass man sie mit KI macht. Also dann darf man halt die Dinge zu Hause arbeiten und so, aber dafür wird es dann halt nicht bewertet in einer handfesten Punktzahl. Also es ist schon verrückt, wie das variiert.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Sie haben auch einen Gegenstand mitgebracht zu künstlicher Intelligenz. Wollen Sie den mal vorstellen?
Ja, genau. Also ich habe den gesucht und dann jetzt doch nicht in dem Sinne mitgebracht, sondern hier nur einen Ersatz. Also ich wollte eigentlich einen Taschenrechner mitbringen, um halt so ein bisschen drüber nachzudenken. Okay, es gab auch früher schon Hilfsmittel, die einem Dinge abgenommen haben. Gleichzeitig hat man dann aber trotzdem weiterhin zum Beispiel gelernt, wie man schriftlich addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert. Gut, das wird jetzt ja anscheinend vielleicht abgeschafft, habe ich letztens gelesen, schriftlich dividieren. Ja, aber so prinzipiell, dass man sagt, trotzdem ist es wichtig, das irgendwie selber zu können. Insofern dachte ich irgendwie an diese Analogie von dem Taschenrechner. Ganz kurz dazu, und dann habe ich ihn aber nicht gefunden. Ich besitze tatsächlich keinen mehr. Insofern zeige ich vielleicht einfach kurz die Taschenrechner-App von meinem Handy, die halt auch nur einfach rechnen kann, bei der man sich aber interessanterweise selbst bei den alten Modellen immerhin sicher sein konnte, dass es richtig rechnet. Das ist ja bei ChatGPT dann tatsächlich manchmal anscheinend so, dass es auch noch Fehler dabei macht.
In Naturwissenschaften kann der Mann noch nicht so gut.
Ja, genau. Und gleichzeitig aber auch natürlich dazu zu sagen, das ist eine sehr vereinfachte Analogie. Man könnte jetzt auch sagen, ist es eben nicht so, dass es nur einen spezifischen Einsatzzweck gibt, sondern man hat jetzt eben eine totale Breite über Fächer, über Anwendungsgebiete. Man hat wahrscheinlich doch was qualitativ anderes, über das man anders nachdenken muss, als jetzt nur dieses Hilfsmittel Taschenrechner. Und ich sehe hier gerade noch den Spiegel von der Podcast-Aufzeichnung zur Selbsteinschätzung. Und das könnte man natürlich auch für die KI irgendwie nehmen. Also sie reproduziert unsere eigenen Biases. Sie basiert auf den menschengemachten Trainingsdaten. das würde vielleicht auch irgendwie passen.
Ja, wir haben ja schon aufgegriffen, also KI hat sich in den letzten Jahren, ist sie erstmal vorgekommen erstmals und ist dann immer weiter besser geworden und auch für einen geringen Preis oder gar keinen Preis kann man wirklich viel mit ihr anstellen. Wie stellen Sie sich künstliche Intelligenz in der Schule in 10 Jahren vor, so als kleinen Ausblick?
Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob das jemand realistisch einschätzen kann. Also letztens habe ich ja nochmal gelesen, dass die CEOs von OpenAI und diesen anderen Firmen, ich glaube jetzt für 2027, ich weiß nicht, ob sich das wieder geändert hat, schon quasi die Vorhersage machen, dass dann diese Generalized Artificial Intelligence, also dass man dann wirklich auf dem menschlichen Level sein soll. Das heißt, das wäre dann ja, und das wäre ja noch 8 Jahre danach, dann wäre man ja schon eigentlich bei so einer Superintelligenz. Also finde ich total schwer vorherzusagen. Ne? Also sicherlich wird die irgendwie stärker integriert sein. Was halt jetzt versucht wird zu machen, irgendwie in der Schnelle der Zeit, ist zu gucken, okay, was gibt es denn für konkrete Lernanwendungen, können wir die irgendwie versuchen zu bewerten in aller Schnelle auf Basis von, wie wissenschaftlich sind die, wie evidenzbasiert, sind die datenschutztechnisch okay, sind die irgendwie irgendwie fachlich sinnvoll und das so ein bisschen zu klassifizieren und dann auch zu gucken, was können die Schulen da irgendwie einsetzen, und ich würde schon vermuten, dass es dann mehr einfach bessere E-Learning-Tools gibt, als sie jetzt schon gibt. Es gibt ja jetzt auch schon welche, es wird auch schon viel genutzt, und dass das dann einfach individueller sein kann. Also so konkret auf meine Antworten halt mir Feedback geben, mir neue Fragen stellen, adaptiv, je nachdem, wie ich geantwortet habe, schwierigere oder leichtere, meinen Lernverlauf irgendwie besser abbilden, vielleicht meiner Lehrkraft eine bessere Übersicht noch darüber geben, wie meine ganzen SchülerInnen jetzt, welche Aufgaben die jetzt irgendwie in welcher Reihenfolge wie gelöst haben, wie Empfehlungen daraus ableiten und so weiter. Und gleichzeitig hat man ja irgendwie das Problem, dass man so ein öffentliches Schulsystem hat, dann diese ganzen privaten Entwicklungen. Man will das jetzt vielleicht auch nicht diesen Firmen so stark in die Hand geben, die sagen, wir machen da jetzt alles besser damit, wir haben diese tollen Tools. Insofern finde ich es echt schwierig, vorher zu sagen, wie das sein wird.
Ja. Ich glaube, es ist auch einfach sehr schwierig, diese enorme Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die sich ja auch, meine ich, in ein paar Jahren selber dann entwickeln kann. Also ja, genau. Die dann irgendwie einzufangen, ist, glaube ich, enorm schwierig.
Ja, genau. Also dann ist man dann eigentlich auch schon weg von irgendwelchen, was jetzt ein pädagogischer Psychologe dazu sagen könnte, hin zu diesen philosophisch-technischen Diskussionen. Genau. Was passiert dann, wenn die irgendwann wirklich schlauer ist als wir, wenn die sich selber entwickelt? Wie kann man die klein halten? Wie kann man irgendwie die kontrollieren? Ja. Auch spannend. Da hoffe ich einfach immer nur, dass das irgendwie gut ausgeht.
Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Was raten Sie Schülern oder Studenten im Umgang mit künstlicher Intelligenz?
Ja, also da würde ich ziemlich klar sagen, was ich auch vorhin schon so angedeutet habe, lasst euch nicht oder nutzt sie nicht, um euch Aufgaben abzunehmen, die jetzt gerade irgendwie erstmal anstrengend wirken oder so, sondern tatsächlich als Unterstützung, um sie irgendwie als kritischen Lernpartner versucht ein bisschen was darüber zu lernen, wie die funktionieren, probiert auch ein bisschen was aus, was für ein Output bekomme ich, mit welchem Input. Und versucht aber bestimmte Dinge so gut selber zu können, dass ihr auch den Output prüfen könnt. Also tatsächlich, so gut programmieren, die kann einem super dabei helfen, Programmieren zu lernen, aber ich sollte es auch selber lernen, sodass ich dann auch die Fehler, die es trotzdem macht, zum Beispiel sehe und nicht nur sage, programmier du das für mich, oder andersrum beim Texte schreiben eben auch, sollte ich halt irgendwie ein eigenes Gefühl dafür haben, passt dieser Text zu mir, ist der gut, ist die Argumentation sinnvoll? Also nicht daran delegieren, sondern sich unterstützen lassen.
Ja, und ich kann auch nochmal mich an alle wenden, die jetzt so in meinem Alter stecken und gerade Abitur, MSA, was auch immer machen. Es hilft schon, wenn man künstliche Intelligenz manchmal ausschaltet, manchmal wegmacht, mal einen Arbeitsauftrag auch mal wieder so wie damals selbst macht. Und wenn man sie benutzt, quasi mit ihr zu arbeiten, als wäre es ein Lernpartner sozusagen, also auch ich habe Geschichte, Leistungskurs zum Beispiel noch. Es hilft schon, zum Beispiel, es gibt ja auch eine Sprachfunktion, mit dem einfach zu reden über irgendwelche Themen. Das ist gerade in so gesellschaftlichen Sachen sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Heute wurde deutlich, künstliche Intelligenz weder der Untergang der Schule, zumindest noch nicht, noch die Lösung aller Bildungsprobleme. Sie ist ein Werkzeug im Prinzip und wie bei jedem anderen Werkzeug kommt es darauf an, wer sie benutzt, wofür man sie benutzt, wie oft man sie benutzt. Und Lernen bleibt also nach wie vor Kopfsache und mit ein bisschen mehr Rechenpower im Hintergrund dann wahrscheinlich.
Genau, aber besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ja, danke schön.
Danke, dass Sie da waren.
Ja, ich habe mich gefreut. Danke für die Einladung.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.